Es geht um den Versuch nach Erklären dessen, was sich derzeit im Weltfinanzsystem abspielt. Es geht nicht um die Dokumentation marxistischer Schadenfreude. Aus zwei Gründen nicht. Das eine ist Schadenfreude in dem Sinn, man hat es immer schon gewusst, dass das nicht gut gehen kann. Ist relativ billig, weil wenn man ein Desaster ankündigt, braucht man bloß lang genug zu warten, dann tritt das schon ein. Es gibt aber noch einen härteren Grund, nämlich dieses Ereignis ist von einer Zerstörungskraft, die auch Marxisten nicht glücklich machen kann, oder gerade die nicht glücklich machen kann. Dazu ist die Sache zu heikel. Deswegen, um vorweg was zur ideologischen Einordnung der Sache und unseres Vortragsbemühens zu sagen, es geht auch gar nicht um, das sollte man sich gleich abschminken, sowas wie Gerechtigkeitsrechnungen. Das hat immer erstmal was, wenn sogar die Bild-Zeitung schreibt, lieber Herr Finanzminister, fürs Finanzsystem haben Sie von heute auf morgen 100 Milliarden. Wir wüssten auch noch viele andere, die mal Geld brauchen könnten, zum Beispiel den Hartz-IV-Empfänger, der nicht über die Runden kommt, die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder nicht auf die Urlaubsreise schicken kann und so weiter und so fort. Das hat erstmal was. Bloß, das gehört in eine Welt der Gerechtigkeitsvorstellungen bei der Verteilung des Staats von Gütern, die der Sache einfach nicht angemessen ist. Es geht hier um was anderes, als dass der Staat durch womöglich ungleichmäßige Verteilung von Gütern irgendeine Gruppe in seiner Gesellschaft privilegiert. Sondern es geht, und das soll die erste Behauptung sein, die ich versuchen will, hier zu erläutern, um eine Katastrophe des zeitgenössischen Kapitalismus. Um gleich noch eine dritte ideologische Fantasie abzuwehren, dass jetzt in irgendeiner Weise in der Reaktion des Staates, der Öffentlichkeit oder von sonst wem sowas drinstecken würde, wie ein Übergang zum Sozialismus, ist einfach albern. Abgesehen davon, dass, na gut, Sozialismus, da kann sich ja offensichtlich inzwischen jeder vorstellen, drunter was er will, und wenn jemand sich drunter vorstellen will, der Staat hat mal wieder mehr zu tun, dann ist es das schon auch. Nur ein Staatsmanöver zur Rettung des Geldeigentums der Gesellschaft. Und dass es um das geht, soll die zweite Behauptung sein, die ich hier heute Abend demonstrieren will oder erläutern will. Eine staatliche Großaktion zur Rettung des Geldeigentums der Gesellschaft ist ungefähr in jeder Hinsicht das Gegenteil eines Schritts zum Sozialismus, wenn man ihn bloß ein bisschen anspruchsvoller als in einem kommunistischen Sinn versteht. Darauf werde ich dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal zurückkommen. Um das Erste zu erläutern, was gemeint ist mit Katastrophe des Kapitalismus, also des kapitalistischen Systems, kommt ja auch dauernd jetzt auf. Es wäre eine Systemfrage, nur sollte man sie besser nicht stellen, weil das System wäre insgesamt in Ordnung und so weiter. Aber wie gesagt, ich will mich nicht mit den ganzen Ideologien auseinandersetzen, sonst kommen wir da heute Abend gar nicht zu Potte. Sondern um zu erläutern, was damit gemeint ist. Man kennt das Bild von langen Schlangen vor einer Sparkasse. Und man weiß auch, wenn sowas passiert, die Menschen haben ihr Gespartes bei einer Sparkasse abgeliefert, sie kriegen keine Lohntüte mehr in die Hand, sondern haben ein Girokonto, auf das ihr Gehalt überwiesen wird. Davon bezahlen sie, was sie brauchen, davon leben sie, über ihre Beziehungen zu ihrer Bank oder Sparkasse läuft eigentlich ihre ganze bürgerliche Existenz. dann ist sowas, das weiß jeder, wie der Rang auf die Sparkasse oder auf die Bank, ich möchte mein Geld jetzt von dir wieder haben, weil ich habe Leuten hören, bei dir ist das nicht sicher. Sowas ist, das weiß jeder, das Ende des Bankgeschäfts. Weil das weiß ja jeder, das Geld, das man hinträgt, das Geld, das die Bank verwaltet, das liegt da nicht irgendwo vor. Das war gestern in Neues aus der Anstalt, dieser Mathe-Witz zwischendurch. Man hat sich gestern noch sein Geld zeigen lassen und auf jeden Schein hat man seinen Namen schreiben lassen, damit klar ist, das gehört auch mir. Dass so ein Bankgeschäft nicht läuft, weiß jeder. Das Geld ist ausgeliehen, das ist in kapitalistischer Mission unterwegs, das tut als Kredit sonst wo in der Welt seinen Dienst. Und wenn man sich fragt, na, wie schaffen das denn die Banken? Einerseits ein Konto zu führen, davon alle Zahlungen des Kontoinhabers zu bestreiten und womöglich sogar ein Sparbuch auszuzahlen. Und dabei haben sie das Geld gleichzeitig weiter an Gott und die Welt verliehen. Sagen wir mal den redlichen Fall an Mittelständler, die damit Arbeitsplätze schaffen, weil sonst schaffen sie ja nichts als Arbeitsplätze. Dann weiß jede Bank die Beruhigung, macht dir nichts draus, deine Zahlungen, die wickeln wir ohne Geld ab. Das machen wir glatt dadurch, dass wir uns wechselseitig das an Forderungen und Verbindlichkeiten überreichen, auf was deine Zahlungen lauten. Und du kannst sicher sein, im Großen und Ganzen gleicht sich das unter uns aus, mach dir keine Gedanken, mit unseren Zahlungsversprechungen, mit unserem Geldzeichen, wickeln wir deinen Zahlungsverkehr allemal mit ab. Wenn mal abends was übrig bleibt, eine Bank hat bei der anderen Schulden, dann geht das über Nacht mit dem Kredit bei der Bundesbank oder bei der anderen Bank und das hat alles seine Ordnung. Anders sieht die Sache natürlich aus, wenn die Gelder, die die Bank verliehen hat, tatsächlich nicht zurückfließen. Wenn das Kredite sind, die werden in wie man dann hinterher immer weiß, Geld investiert. Es lohnt sich weder das Geschäft, dass es verzinst, irgendwie der vergebene Kredit zurückfließt, noch kommt am Ende die Hauptsumme selbst zurück, weil man einen Bankrotteur finanziert hat. Dann wird es natürlich auch für eine Bank sehr eng. Dann muss sie ja laufend im Namen derer, denen sie Kredit gegeben haben, wie im Namen ihrer Kundschaft, die ihr das Geld anvertraut hat, Zahlungen leisten und den Fundus, aus dem sie diese Zahlung leisten muss, der ist irgendwann mal zu Ende, wenn immerzu die Kredite in den Sand gesetzt werden. Nun ist das ein Extremfall, von dem man bisher immer ausgehen konnte, der findet so leicht nicht statt. Bloß, nur mal an das zu erinnern, wenn eine Bank sich anheischig macht, gleichzeitig das Geld der Gesellschaft, oder sagen wir mal jetzt nicht eine Bank, sondern das Bankgewerbe sich anheischig macht, gleichzeitig das Geld der Gesellschaft, das da so verdient wird und was anderen für Rechnungen bezahlt wird, über ihre Bücher laufen zu lassen, all diese Zahlungen abzuwickeln und gleichzeitig das Geld, über das sie auf diese Weise verfügt, zum Material ihrer Leihgeschäfte zu machen, dann hat es schon den Charakter eines gewissen, sage ich mal ganz bescheiden, spekulativen Charakter. Denn sie verlässt sich einmal darauf, dass ihre Kunden ihr treu bleiben und wie gesagt nicht auf die Schnapsidee kommen, gleichzeitig alle ihre Konten aufzulösen, sodass sie den Offenbarungseid antreten müsste. Jungs, ich habe nichts, das ist alles verliehen. Wartet, bis es zurückkommt. Und erst recht muss sie sich darauf verlassen, dass es zurückkommt und dass es sogar verzinst zurückkommt. Die Bank ist ja sogar, das Bankgewerbe, so freizügig, dass es für Sparguthaben selber Zinsen zahlt. Die Banken stellen sich gewissermaßen vor die ganze Gesellschaft hin als eine Instanz, die auf anderer Kosten Geschäfte garantiert, die Geld einsammelt, Verzinsung und Weiterverwendung verspricht und sich dabei darauf verlässt, dass ihre eigenen Kreditkunden auch was Gescheites damit anfangen und Summe und Zinsen zurückzahlen. Aber die Bank macht sich nicht bequem und sagt, haltet euch an meine Kunden. Das wäre ja schön, wenn man bei der Sparkasse was abheben wollte und der würde sagen, na ja, dann melde dich mal bei der und der Firma, der habe ich das gerade weitergegeben, so läuft die Sache ja nicht. Sondern die Banken treten selber auf als eine Instanz, die ungeachtet der spekulativen Natur ihres Geschäfts für deren Ertrag ihrer Geschäfte, für deren Ertrag garantieren. Die Allerwelt ihrer, die bei ihnen Kunde ist, Zahlungsfähigkeit und sogar Verzinsung fest zusagen, sogar rechtsverbindlich, wenn die nicht zahlen, kann man sogar klagen. Das ist jetzt, was ich gesagt habe, eine rudimentäre Kurzfassung von diesem einen Artikel, auf den verwiesen worden ist, in der letzten Nummer des Gegenstandpunkts, wo wir uns die Mühe gemacht haben, diese Grundlage des Finanzsystems, und das ist wirklich nur die schmale Grundlage eines sehr ausgedehnten Systems, gewissermaßen das Kellergeschoss eines ziemlich hohen Bankturms, das ausführlich darzulegen, sodass es auch ein Marxist versteht und weiß, was da alles läuft. Ich will mehr auf die Abteilung des Bankgeschäfts eingehen, die jetzt so in die Krise geraten ist, die jetzt für Unruhe sorgt und die angekündigt ist für ein zweites Kapitel in diesem Aufsatz, der wahrscheinlich noch etwas auf sich warten lässt. Aber irgendwas dazu wird auch in der nächsten Nummer stehen. Jetzt mute ich euch mal ein bisschen eine geraffte Überlegung über das zu, was Banken auf Basis der Stellung gegenüber dem ganzen geldbesitzenden Publikum, Unternehmern, die produzieren, Unternehmer, die Handel treiben, jedermann, der Geld verdient und bei der Bank oder bei der Sparkasse ein Konto unterhält, und all denen tritt das Bankgewerbe, wie gesagt, in Gestalt seiner konkurrierenden Institute gegenüber als eine Instanz, die ungeachtet des spekulativen Charakters ihrer ganzen Geschäfte, sie antizipiert ja, dass das, wofür sie Geld verleiht, auch gelingt, dass sie Einnahmen hat, aus denen sie und Rückflüsse, aus denen sie weiter wird, mit denen sie weiter wirtschaften und aus denen sie ihre eigenen Verpflichtungen begleichen kann. Dass sie ungeachtet der spekulativen Natur ihrer Geschäfte sich selber hinstellt als eine Instanz, die dafür garantieren kann. Das ist fürs Bankgeschäft die Grundlage für eine Sorte der Kreditschöpfung, die das, was sonst im Kreditverhältnis passiert, gewissermaßen, wenn ihr mit dem Bild was anfangen könnt, auf den Kopf stellt. Das normale Schuldengeschäft kann sich jeder vorstellen in der Reihenfolge: jemand braucht eine Summe Geld und hat sie nicht, ein anderer hat ein Geld übrig und die finden sich. Im Sparkassen- und Bankenverkehr ist es ja durchorganisiert, Kreditnehmer, die mehr Geld für ihr Geschäft oder auch für ihren Konsum brauchen, als sie haben, müssen nicht abwarten, bis sie es mühselig zusammenverdient haben, sondern die Bankenwelt steht bereit, sie mit Geld auszustatten, das sie noch nicht haben, damit sie das Geld, das sie noch nicht haben, verdienen können. Und da ist die Reihenfolge eigentlich klar. Die eine Seite hat Geld, weil sie über das Geld der Gesellschaft verfügt. Die andere Seite braucht eine Summe Geld, um Geschäfte oder meinetwegen auch Konsum, aber das sage ich jetzt nicht extra immer noch dazu, um ihr Geschäft fortzuführen oder zu erweitern. Und beide Seiten finden sich. Die eine Seite, die Geld hat, verkauft der anderen, die Geld braucht, eine Summe Geldes gegen Zins. Mit dem Verkauf der Summe Geldes, das muss man vielleicht auf sich ein bisschen genauer denken, da wird natürlich nicht die Summe Geld verkauft, wie sollte das auch gehen, sondern der Gebrauch dieser Summe Geldes, der wird veräußert. Marxistisch gesprochen, die kapitalistische Potenz dieser Geldsumme, die geht in das Eigentum des zinszahlenden Käufers über und der kann damit machen, was eben in der kapitalistischen Potenz einer Summe eingeschrieben ist, er kann sie wirken lassen. Wenn es gut geht, hat er hinterher mehr als vorher. Das ist die Grundfigur des Schuldengeschäfts des Bankgewerbes, deren tägliche massenhafte Abwicklung und deren grundsätzliches tendenzielles Gelingen in dieser Gesellschaft die Banken zu was anderem befähigt. Sie setzen selber schlicht, weil sie gut Geld verdienen, Ertragsversprechen in die Welt. Gewissermaßen auf einen Zettel geschrieben, wer mir Geld gibt, der nimmt damit teil an dem Geldzuwachs, den ich in meinen Geschäften organisiere. Ich unterstelle eine Summe von 100 und ich verspreche von vornherein, wer mir die 100 gibt, der kriegt 5 Zinsen drauf. Und dieses Versprechen der Verzinsung, eines Ertrags, der sogar regelmäßig einläuft, ist das Erste, was die Bank leistet. Sie schreibt ein solches Ertragsversprechen auf ein Blatt Papier. Klar, sowas machen nicht nur Banken, das machen auch größere Konzerne mit ihrer Finanzabteilung. Deswegen rede ich jetzt auch mehr über das Finanzkapital, das nicht eine abgetrennte Abteilung so sehr ist, sondern an dem eine Art des Geldverdienens, an der auch jeder mittelständische bis größere Konzern mit einer eigenen Abteilung partizipiert. Und da ist das gar nicht gäbe, das Ding nennt man dann unter Umständen, ich komme gleich noch auf ein paar Unterschiede, Anleihe. Und da ist der Ausgangspunkt immer das Versprechen, ich zahle eine Verzinsung, einen regelmäßigen Ertrag. Wo ist einer, der mir dafür ein Geld herlegt, dem habe ich was zu bieten? Nämlich diese Verzinsung. Und mein Verzinsungsversprechen auf ein Stück Papier geschrieben, wenigstens in altertümlichen Zeiten, deswegen heißt das Ding dann auch immer noch Wertpapier, das wird vom Finanzgewerbe verkauft. Das hat richtig den Charakter eines Verkaufsakts, und wer jemals in die Klinge eines Bankberaters geraten ist, der weiß auch, dass der alles daran tut, ihm Wertpapiere als gute Geldanlage aufzuschwatzen. Da steckt letztlich, kann man natürlich sagen, steckt auch nichts anderes als ein Kreditgeschäft drin. Einer gibt sein Geld hin und der andere muss es irgendwann verzinst zurückzahlen. Nur, hier kommt es auf die Form dieses Geschäfts schon sehr entscheidend an. Da steht nämlich gerade nicht das Verhältnis, ein klares Verhältnis, ein Gläubiger leiht dem Schuldner etwas und kassiert dafür Zins. Das ist nicht die Form, in der dieses Geschäft abgewickelt wird. Sondern die ökonomische Form ist am Anfang die Zusage der Bank, die ja sowieso laufend an Kreditgeschäften verdient. Oder eines anderen Großunternehmens, das über eine feste Profiteinnahme verfügt. Ich sage eine Verzinsung zu, schreibe dieses Versprechen auf ein Papier, erkläre dieses Papier gewissermaßen zu einer von mir produzierten Ware mit dem Wert der Summe, die da zur Verzinsung ansteht, und dieses Papier wird verkauft. Das, was da passiert, beschreibt der Marx mit dem sehr passenden Stichwort fiktives Kapital. Das, was das Wertpapier an Wert repräsentiert, das ist seinem Charakter nach ein Zuwachsversprechen. Gewissermaßen das, was den Witz am Kapital ausmacht. Eine Geldsumme wächst, die Potenz zu wachsen, verselbstständigt, so als wäre das zugrunde liegende Kapital, das sich vermehrt, überhaupt kein Problem, auf ein Stück Papier geschrieben, repräsentiert eine sich kapitalistisch verwertende Geldsumme. Das ist das Angebot, mit dem die Bankenwelt auf ihre Kundschaft zugeht und Kunden findet, die daran interessiert sind, auf diese Art an den Gewinnen eines Unternehmens, eines Bankunternehmens, unterstelle ich jetzt erstmal, zu partizipieren. Fiktives Kapital, das hat die andere Seite, dass das, ich kann es noch an den Begriffen oder an den Ausdrücken erläutern, was da passiert ist. Aus dem Gläubiger-Schuldner-Verhältnis wird das Verhältnis zwischen dem Emittenten eines Wertpapiers, das klingt nicht nur viel vornehmer als Schuldner, sondern es ist auch was anderes, weil das ist ein Schuldner, der sich in Positur setzt und der vor seinen Gläubigern sich aufbaut als eine Instanz, deren Geldvermehrungspotenz man unbegrenztes Vertrauen entgegenbringen kann. Und der dafür Geld hergibt, der heißt dann nicht einfach Gläubiger, Der hat ja in dem Sinn nicht den Schuldner greifbar als armen Wicht, den er drangsalieren kann, sondern das ist der Investor. Das Ding, in das er investiert, heißt deswegen auch oftmals nicht mehr Wertpapier, sondern Investment. Und dann hat man auf der einen Seite zum Beispiel den Investmentbanker, dem man seinen Charakter des Schuldners schon gar nicht mehr anhört. Und auf der anderen Seite die Figur des Investors, der nicht einfach als Geldbesitzer einem Bedürftigen Geld leiht, um es vermehrt wiederzukriegen, sondern dem ein Papier mit Verzinsungsgarantie offeriert wird und der sagt, na gut, dann kaufe ich mir mal eine Zeit lang das. Das ist nämlich, was ich jetzt mit einer Zeit lang so eingeschlichen habe, das Zweite bei einem solchen fiktiven Kapital in Form eines Wertpapiers, dass es nämlich in den Händen dessen, der es kauft, gar nicht aufhört, ja, sowieso gar nicht aufhört, Ertrag abzuwerfen. Das Recht auf Ertrag hat er sicher gekauft. Sondern das hört in seinen Händen auch nicht auf, fiktives, weiter veräußerbares Kapital zu sein. Mit ein paar Ausnahmen, die rechtlich kodifiziert sind und die mich jetzt nichts angehen, sind Wertpapiere richtig vergegenständliches Geldkapital, wie so kleine ideelle Geldvermehrungsmaschinen, die den Vorteil haben, dass sie bei dem, der sie gekauft hat, einerseits im Schrank liegen bleiben können, bis das Verfallsdatum kommt oder bis er gestorben ist, die sich andererseits in aller Regel aber auch selber verkaufen lassen, sodass der, der das Ding besitzt, selber ein neues Wertpapiergeschäft anzetteln kann. Dann verwandelt er sich in den Verkäufer eines fiktiven Kapitals und sucht jemanden, der dieses Verwertungsversprechen, das auf dem Papier steht, akzeptiert, glaubt, sagt, das kann ich gut gebrauchen und gibt dem, bei dem das Wertpapier inzwischen gelandet ist, eine Summe Geldes und schon wandert das Ding durch die Welt. Die Sachen, die ich damit meine, werden euch vielleicht sofort gleich anschaulicher, wenn ich daran erinnere, dass es von dem, was ich jetzt unter dem Begriff Wertpapier und fiktives Kapital subsumiert habe, unterschiedliche Varianten gibt. Aktie ist zur Anleihe das andere Extrem. Anderes Extrem inwiefern? Aktie hat auch, wenn man so will, im Ausgangspunkt den Inhalt eines vergebenen Kredits. Der eine Aktie kauft oder wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt, dann findet da ein Kreditgeschäft statt. Der Emittent einer Aktie wirtschaftet mit fremdem Geld und der die Aktie gekauft und dem Unternehmen Geld bezahlt hat, hat ein Papier in der Hand, das ihm Ertrag abwirft und das er sogar weiter verkaufen kann, wenn ihm danach ist. Das andere Extrem, was ich meine, liegt darin, dass die Aktie eben die Eigenschaft hat, dass da kein Verfallsdatum draufsteht, zu dem diese Kredit zurückgezahlt werden kann, also zu dem das Wertpapier fähig wird, sondern dass das ein für alle Mal dahingegeben ist, dieser Kredit. Deswegen gilt er auch bei den kreditnehmenden Unternehmen als Eigenkapital. Und der es gekauft hat, der kann es nicht einfach wieder an den Emittenten zurückgeben. Der kann es aber weiter verkaufen. Aber einmal in der Welt bleibt die Aktie auf der Welt, bis das Unternehmen pleite ist oder es selber diese Aktie zurückgekauft wird. Das sind so Geschäfte, die hier jetzt nicht von Interesse sind. Das andere Extrem ist es in dem Sinn, wenn man sich nochmal daran erinnert, wie ich das mit den Wertpapieren eingeleitet habe, es ist, wenn man so will, ein Schuldverhältnis, aber in der Form verschwinden die Figuren von Schuldner und Gläubiger. Sie verwandeln sich in die Figuren von Emittent und Investor. Und bei einer Aktie ist dieses Verhältnis Schuldner-Gläubiger so zum Verschwinden gebracht, dass der Gläubiger seinen Schuldner nie wieder auf Rückzahlung der ursprünglich eingezahlten Summe irgendwie dafür haftbar machen kann. Es gibt alle möglichen Sorten von Wertpapieren dazwischen, aber ich bin kein Anlageberater und sage deswegen nichts über Wandelanleihen, sondern will erstmal nur das verdeutlicht haben. Das Bankgeschäft vollzieht sich nicht bloß in der Etage des Kredits an geldbedürftige Kundschaft, die den Kredit verzinst und irgendwann zurückzahlt, vollzieht sich nicht bloß in der Position der Bank als der Instanz, die das ganze Geld der Gesellschaft in ihrer Verfügung hat und gleich doppelt und dreifach verwendet, nämlich als Zahlungsmittel im Auftrag ihrer Einleger und als Masse, als Stoff für die Vergabe von Kredit und fürs Geldverdienen, sondern das ist die rudimentäre Basis für das höhere Finanzgeschäft, an dem die Banken, aber auch noch viele andere beteiligt sind, und Banken machen sich auch anheischig, andere Geschäftsleute an dieser Sorte des Anleihegeschäfts oder sogar des Aktiengeschäfts zu beteiligen. Man weiß ja, es gibt Banken, die machen sich ein Geschäft draus, andere Unternehmen an die Börse zu bringen. Zur Börse wird gleich noch was zu sagen sein. Das ist jedenfalls das Wertpapiergeschäft, ein Leihgeschäft in umgedrehter Ordnung, das mit fiktivem Kapital operiert. Und diese Kategorie des fiktiven Kapitals, die muss man sich merken, und ich hoffe, dass die halbwegs deutlich ist. Nämlich die Hochrechnung, wenn man so will, eines Verzinsungsversprechens zu einem in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen, aber fingierten Kapital, das dieser Verzinsung zugrunde liegt, und das auch tatsächlich als fingiertes Kapital verkaufbar ist gegen jemanden, der diese Summe tatsächlich hinlegt. Die fiktive Natur dieses Kapitals wird an einer Stelle ganz handfest greifbar, nämlich darin, dass die Kapitalsumme selber, die dann in der Welt ist, keine feste Größe ist. Wie viel an das Verzinsungsversprechen, das ein Finanzkapitalist in die Welt setzt, tatsächlich dann wert ist. Er schreibt meinetwegen 100 drauf und 5 als Ertrag. Ob es aber wirklich für 100 über den Tresen geht, ob also das fiktive Kapital, das er darin postuliert, ob das Kapital, das er darin fingiert, wirklich sich zu 100 verkaufen lässt, also zu der Summe verrechnet oder zu irgendeiner anderen, das entscheidet sich an dem heiklen Datum der Emission einer Aktie oder einer Anleihe, an den dafür vorgesehenen Finanzplätzen, aufgrund einer Spekulation oder genauer gesagt zweier Spekulationen. Da treten sich nämlich der so ein Ding verkaufen will, der Emittent, und das große Publikum, an das er dieses Ding verkaufen will, die Gemeinschaft der Investoren, die treten sich mit natürlich konkurrierenden Preisvorstellungen in Bezug auf dieses fiktive Kapital gegenüber. Die eine Seite sagt, so eine saubere Verzinsung wie bei mir, in alle Ewigkeit sicher, meine Ware, und die braucht jeder bis ans Lebensende. Ich bin zum Beispiel eine Bank, und wer kommt schon ohne Girokonto aus? Ich bin eine bombenfeste Bank, und deswegen ist eine Verzinsung von 5 bei mir mindestens 110 wert. Wohingegen die andere Seite natürlich sagt, so einen spekulativen Wicht wie dich, kommst womöglich noch aus Island, das haben wir schon längst durchschaut, das ist alles vulkanös und überhaupt nicht sicher, und das ist höchstens 90 wert. Das ist schon bei einer Anleihe immer dieses schöne Spiel, erreicht es den Emissionskurs oder liegt er drüber oder drunter? Wenn er drüber liegt, ist der Emittent fröhlich, wenn er drunter liegt, die Anleger. Und das geht sogar bei schlichten Anleihen immer weiter. Wenn man die dann hat und möchte dann doch Geld haben, statt einem sich verzinsenden Geldkapital, verkauft das Ding weiter, dann stellt man auf einmal fest, das hat nicht bloß am Anfang mal einen Kurs gehabt, das hat immerzu noch einen. Der geht mal rauf und mal runter, je nachdem wie das Kräftemessen zwischen den Spekulanten, die sagen, dein Zeug ist gar nichts wert, und dem spekulativen Emittenten, der sagt, das ist aber noch viel mehr wert, als ihr je gedacht habt, wie diese Konkurrenz praktisch aussieht. Bei einer Aktie, die kein festes Datum hat, zu dem sie zurückgenommen wird, bei Anleihen ist ja meistens noch das Versprechen damit verbunden, wenn du es 10 Jahre behältst, kriegst du am Ende die nominelle Summe, die draufsteht, aber ganz bestimmt wieder. Bei einer Aktie steht sowas überhaupt nicht drauf. Aber da ist dann erst recht stets von Neuem die Frage, bei jedem Handelsakt, Wie viel ist die Aktie denn heute wert? Für diese Wertpapiere gibt es ja nämlich, wie jeder weiß, einen eigenen Handelsplatz, das ist die Börse. Da werden immer Angebote und Nachfrage einander konfrontiert, rivalisierende, einander entgegengesetzte Zahlungsvorstellungen kollidieren, werden sich bei irgendeinem Kurs handelseinig. Und was alles in die Vermutung einfließt, wie viel eine Aktie wert ist, das ist ja ein ganz weites Feld.